Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Schön bist du da, Elian.
Schön bist du da, Karin. Heute geht es um Frühgeburt. Was, wenn der Start ins Leben viel früher losgeht als erwartet? Für die meisten Eltern ist das ein Schock. Ihr Start als Familie fängt an mit einem Spitalaufenthalt vom Baby. Wir wollen heute über das reden, was passiert bei so einem frühen Start ins Leben, was kommt da auf Eltern und auf Babys zu, und wir teilen auch unsere persönlichen Erfahrungen mit euch. Karin, wie war es bei dir, bei deinen Zwillingen?
Unsere Zwillinge sind 10 Wochen zu früh auf die Welt gekommen, in der ersten Stunde von 29 plus 6. Die Lungenreife war nur halb durch und ich habe einfach gemerkt, die Geburt kann ich nicht mehr aufhalten. Wir haben insgesamt 9 Wochen auf der Neo verbracht, wobei hier Twin A nach 6 Wochen daheim dürfen und Twin B dann nach 9 Wochen. Und bei euch, Elian?
Meine Drillinge sind 8 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Es ist auch sehr überraschend losgegangen. Wir sind zwar schon stationär im Spital gewesen, weil mit Drilling hat man halt so ein bisschen die einen oder anderen Risikofaktoren, weswegen wir schon zur Überwachung dort gewesen sind. Aber eigentlich ist alles unauffällig und ruhig gewesen und dann ist es dann plötzlich losgegangen mit der Geburt. Ja, ist doch auch überraschend gewesen, auch wenn ich es erwartet habe. Mir ist klar gewesen, mit Drilling wird es eine Frühgeburt geben. Und wir sind dann 5 Wochen auf der Neo-Abteilung gewesen mit unseren Kindern, beziehungsweise sie sind dort gewesen und ja, wir immer hin und her. Aber dazu kommen wir dann nachher noch.
Lass uns doch mal noch definieren, was eigentlich eine frühe Geburt ist, dass wir einfach mal alle auf dem gleichen Stand sind, nur kurz. Eine Termingeburt gilt ja bei 40 plus 0. Das ist der Entbindungstermin. Also wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, kannst du rechnen, in welchem Monat kommt dann mein Kind auf die Welt. Und dann gilt ab 37 plus 0 gilt eine Termingeburt, also 38. Schwangerschaftswoche. Ich weiss, da gibt es ein bisschen ein Hin und ein Her, was ist jetzt Schwangerschaftswoche und dann noch irgendwie mit diesen Tagen und so. Ich würde gar nicht zu fest auf das eingehen, aber noch schnell zum Unterscheiden von Frühgeburten. Gibt es die späten Frühgeborenen, früher als 36, 6 Schwangerschaftswochen geboren, wo die Organreife stattgefunden hat in der 34. Woche, da ist doch schon mal ein guter Start.
Du meinst vor allem die Lungen, gell?
Richtig, genau. Ja. Danke, dass du das noch erwähnst. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir die Frühgeborenen. Das ist so zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche. Und dann reden wir von den extrem frühen, alles, was vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren wird.
Ja.
Man schaut dann auch noch wegen dem Geburtsgewicht. Also, es gibt auch Kinder, die zwischen 500 Gramm bis 2,5 Kilo auf die Welt kommen, obwohl sie eigentlich von der Schwangerschaftswoche müssten schwerer sein. Und dann schaut man sie auch wie eine Frühgeburt an oder respektive unreifes Kind.
Meinst du davon auch Termingeborene, eigentlich vom Datum her, aber einfach, weil sie von der Reifung her, vom Wachstum her nicht so weit sind, dass sie dann vielleicht so quasi in der Woche wie zurückgestuft werden. Muss man das so verstehen?
Ja, genau. Ja. Sie sind zu unreif für ihr Gestationsalter. Also für die Schwangerschaftswoche sind sie zu unreif, zu klein, zu leicht, genau. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Wir zwei sind jetzt gerade mal ein Faktor, wo das Kind betrifft, sage ich jetzt einmal. Also Gründe für eine Frühgeburtlichkeit kann das Kind sein, die Versorgung, wo bei Merling häufiger der Fall ist, wo wir jetzt beide so einen Fall sind, zu dieser Kategorie gehören. Und dann gibt es aber auch noch den Gesundheitszustand der Mutter mit Vorerkrankungen, Schwangerschaftsvergiftung oder eben das HELLP-Syndrom als eins von vielen Möglichkeiten, die es dazu kann führen kann.
Bezüglich der Mehrling meinst du, gell, dass es auch schwieriger ist halt für einen Körper, für eigene Gebärmutter, dass man mehrere Kinder muss versorgen muss? Und da gibt es halt je nachdem verschiedenste Gründe und Ursachen, warum vielleicht eins oder beide Kinder oder drei Kinder nicht so gut versorgt werden. Oder? Und bei Drilling ist es ja so, dass sich die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft auch verlangsamt im Verhältnis zu einem Einling. Das ist ja auch bei Zwillingen so. Die wachsen irgendwann nicht mehr gleich schnell, weil halt eben einfach unser Körper als Mutter da muss wie mehr versorgen. Oder? Und darum ist halt auch rein von dem her schon ein Faktor, der dann die Frühgeburtlichkeit beim Mehrling halt kann beeinflussen.
Und man sieht es ja auch bei dem Geburtsgewicht von unseren Kindern, dass das so ist. Oder? Wir mussten Mehrling müssen versorgen und somit haben sie sich auch dass die Nahrung, die wir aufgenommen haben, die Energie, die unser Körper hat können bereitstellen, haben sie sich müssen aufteilen. Also es ist nicht zu einem Kind gegangen, sondern gleichzeitig zu zwei oder sogar zu drei Kindern.
Ja, genau. Und gell, das ist natürlich nicht etwas, das kannst du beeinflussen. Das heisst jetzt nicht, dass du dreimal so viel kannst essen und dann kommt es definitiv bei den Kindern an. So ist es leider nicht. Also das kannst du nicht beeinflussen, direkt mit dem Intake. Natürlich ist es wichtig, dass du dich gesund ernährst, aber ja, es ist nicht so eins zu eins, dass man das kann weitergeben kann, leider. Ja.
Also was bei mir ja noch der Fall war, nur wegen dem Zunehmen. Mir ist die ersten fünf Monate, also bis in den fünften Schwangerschaftsmonat rein, habe ich ja eine grässliche Schwangerschaftsübelkeit gehabt. Ich war selber zweimal hospitalisiert und sie haben sich echt Sorgen um mich gemacht, weil ich eigentlich wie eine Verhungernde war. Ich habe an Gewicht abgenommen, aber die Kinder haben super zugenommen.
Hey, bei mir war das ähnlich gewesen. Gott sei Dank nicht so lange wie bei dir. Aber mir ist auch die ersten 12 Wochen ist es mir auch also jämmerlich schlecht gewesen. Ich habe auch abgenommen und habe mir auch Sorgen gemacht. Oder nimmst du zuerst irgendwie 3-4 Kilo ab. Aber eben, die Kinder haben sich gut entwickelt. Ich bin beruhigt worden im Sinne von, die Kinder nehmen sich es. Aber ja, sie nehmen es halt von dir. Ja, also das ist auch nicht ohne gewesen. Aber komme ich nochmal zurück zum Thema von der Geburtsgewicht. Meine Kinder sind ja 32,1, also gerade in der 33. Woche, da sind wir so bei den mässig Frühgeborenen, wo wir da sind, gewesen. Und ich hatte Geburtsgewicht zweimal 1450 Gramm und einmal 1100 Gramm. Und das finde ich schon noch eindrücklich, oder? Und auch, dass wir da so einen Unterschied gehabt haben. Und deine Kinder sind ja, glaube ich, schwerer gewesen für die Geburt wie meine. Aber etwa 2,5 Wochen früher. Richtig, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, du hast das richtig im Kopf gehabt. Also, ich habe bloß einen Sprung bei 29 plus 4 gehabt. Und dann bei 29 plus 6, also in der Nacht 0 Uhr 50 sind sie auf die Welt und dann ist es 29
Man zählt jeden Tag, gell, wenn es so früh ist.
Hey, drum. Jede Stunde.
Also es ist,
bei mir ist es wirklich so ein bisschen dramatisch gewesen. Sie sind also bei 29 plus 6 in der Nacht auf die Welt gekommen mit doch sagenhaften Zwilling A 1680 Gramm und Zwilling B 1280 Gramm. Was da noch war, ich habe ja wirklich verhebt, darum sage ich so, mit, also als Mutter verhebt, dass die Schwangerschaft wirklich einfach noch länger geht. Ich bin noch an der Lungenreifung gegangen für meine Kinder. Und die ist nur halb durch gewesen. Und ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht um den Zwilling B. Wie die Lunge wird zu weh sein. Genau.
Jetzt musst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was die Lungenreifung heisst. Wir haben auch eine gehabt. Und ich mag mich erinnern, ich bin auch an der zweite dran gehangen, weil wir die anderen Dinge damals gemacht haben, wo ich hospitalisiert worden bin. Eine Lungenreifung ist ja dazu da, dass man eigentlich noch unreife Lungen auf die mögliche drohende Frühgeburt vorbereiten. Das kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer erklären.
Genau, du bekommst als Mutter eine Infusion mit Cortison. Das braucht es, damit die Lungen Bläschen, die unreife Lunge, dass die wie so eine Verstärkung bekommt, einfach ausgedrückt. Das braucht es, wenn das Kind allein dann da Sauerstoff reinbekommt, dass die Atemwege offen bleiben und somit auch Sauerstoff ins Blut gelangen kann und der Mensch kann atmen. Und das ist ganz etwas Wichtiges, dass so ein Säugling kann atmen, dass der, dass der einfach schnaufen kann. Es klingt so einfach, gell? Aber das ist echt eine tricky Geschichte.
Ja, das ist es. Und mit dieser Atemversorgung, oder, dass das Kind wirklich gut kann schnaufen, das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn das dann nicht gegeben ist und man muss beatmen, dann steigen halt Risiken für Komplikationen, die halt mitunter auch schwerwiegend können sein. Darum ist das so ein wichtiger Punkt.
Wir kommen noch genau zu dem, was so wichtig ist für so ein Frühgeborenes, welche Punkte wir hier genauer anschauen, die wir ja auch erlebt haben. Wir sind ja jetzt hier, gerade habe ich ja gerade erzählt, es war Nacht, wo meine Kinder auf die Welt sind, also nach Mitternacht. Was passiert denn da so nach einer Geburt? Wie ist das denn? Also es läuft ja eigentlich nicht so wie geplant, muss man ja sagen, oder? Es ist meistens eine Notfallsituation, wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt.
Also das ist so eben, dass, wie du sagst, es ist selten geplant, oder? Es werden natürlich dann alle möglichen und nötigen Leute aufboten im Spital. Da gehört von entsprechenden Ärzten, Hebammen und eben auch Kinderärzten, da gehören da noch mit dazu. Die sind ganz, ganz wichtig, weil Frühgeborene werden, wenn sie den Zustand erlebt, wird es ganz kurz den Eltern zeigt, oder man darf sich kurz anlängen, je nachdem wird es einmal backen gehalten, das habe ich und glaube du auch erlebt. Aber dann wird es als erstes halt wirklich durchgecheckt von den Kinderärzten und es wird geschaut, wie geht es dem Kind, wie können sie schnaufen, was brauchen sie eben für medizinische Unterstützung, Interventionen. Und dann kommen sie dann eben auf die entsprechende Abteilung. Manchmal ist das neointensiv, manchmal ist das die normale, reguläre Frühchenabteilung. Bei uns hat das jetzt Intermediate Care geheissen. Ich weiss nicht, ob das in allen Spitälern so heisst. Vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall kommt halt das Kind nicht, wie bei einer Termingeburt, auf die Wochenbettabteilung, wo die Mütter mit ihren Neugeborenen sind, sondern man ist halt zuerst einmal einen Moment getrennt.
Die Mutter wird versorgt und überwacht, egal ob es einen Kaiserschnitt gegeben hat oder ob es eine vaginale Geburt war. Für das ist ein Team zuständig und das andere Team schaut parallel zu dem Kindli. Da auch noch ganz wichtig, es sind nicht nur Frühgeborene, sondern auch zum Beispiel termingeborene Kinder, die einen schwierigen Start haben. Auch da sind Pädiater sofort zur Stelle. Die Eltern werden schnellstmöglichst über den Zustand vom Kind informiert. Das interessiert ja natürlich die Eltern am meisten, wenn es eben ein bisschen anders läuft als als man sich so das vorstellt. Und auch schaut man, wenn es der Mutter ihren Zustand erlaubt und auch dem Kind seinen Zustand erlaubt, dass dann ein Besuch kann stattfinden, dass die Eltern und das Kind zueinander dürfen kommen, respektive die Eltern zum Kind auf die Neo.
Ja, so schnell wie möglich. Das habe ich auch so erlebt, oder? Sobald eben auch alles installiert ist, Kind gut versorgt sind, wie du gesagt hast, Mutter versorgt ist. Wenn es ein bisschen länger braucht bei der Mutter, weil es ihr vielleicht wirklich nicht gut geht, sie noch mehr Unterstützung braucht, dann ist es natürlich auch so, dass der Vater kann alleine gehen kann. Und das ist auch ganz ein wichtiger Schritt, oder? Und dann kann er Fotos machen und schon mal erste Kontakt aufnehmen und kann ein bisschen pendeln zwischen Kind und Mutter, ja. Wie war dein erster Besuch gewesen? Wie war es bei dir gewesen?
Ich muss jetzt hier gerade selber ein bisschen Luft holen im Fall, weil es ist schon eine emotionale Geschichte gewesen. Ich meine, ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht um den Zwilling B. Ich habe Angst um mein Kind gehabt, ob das lebt. Und wo der, also was dann geheißen hat, nein, ist gut, ist versorgt, ist intubiert und Zwilling A hat den CPAP, wir kommen dann noch zu dem, bin ich wahnsinnig entspannt gewesen. Und habe gefunden, also ich kann jetzt eh nicht viel machen, ich bin jetzt hier in diesem Bett und habe nicht wirklich können aufstehen. Und ich bin dann, wegen meinem Zustand, es nicht erlaubt hat, in einen Rollstuhl zu gehen und mich auf die Neo zu rollen, ist es länger gegangen, damit die Pflege hat alles Mögliche gemacht, hat Platz geschaffen auf dieser Neo, damit ich mit dem Bett auf die Neo geschoben werde. Mhm. Also ich bin im Spitalbett auf die Neo geschoben worden zu meinen Kinderli und habe dort dann in den Inkubatoren meine zwei Kinder gesehen und habe auch beide kurz dann dürfen Känguru, wo beide mir auf die Brust gelegt worden sind und das ist einzigartiger Moment gewesen, wirklich. Mhm. Ich habe Zwilling A, wie du auch kurz an die Wangen bekommen, hat mich an der Nase gepackt, also Griffreflex hat funktioniert, unvergessen. Und Zwilling B ist ja 3 Minuten jünger und das sind die längsten 3 Minuten in meinem Leben gewesen. Und ich habe einfach gehofft, dass er rosarot ist, weißt? Ich habe wirklich gehofft, bitte sei rosa.
Und das heisst, dass er schnauft.
Ja.
Roserklärung, ja.
Und dann hat Hebamme, habe ich nur gehört, wie sie sagt, oh, der ist so viel kleiner. Und dann sagt sie, Frau Graf, ich muss rückwärts rauslaufen, schauen Sie ihn an. Und dann habe ich den Kopf gedreht und sie hätten mir noch gezeigt, weil ich habe verstanden, sie muss pressieren. Sie kann jetzt mir ihn nicht noch anheben. Mhm. Und darum ist das umso schöner gewesen, dass ich dann zwar am Oben von dem Geburtstag meine Kinder gesehen habe, aber ich habe sie gesehen und es ist beiden gut gegangen. Mhm. Und unvergessen das Gefühl, Elian, weißt du noch, das Gefühl von dieser Haut auf Haut, das ist wirklich einzigartig.
Ja, das ist es. Mhm. Bei mir war es ein bisschen anders gewesen, gell? Ich bin selber dann wohl ein bisschen besser zu Weg gewesen. Ich bin dann eigentlich, glaube ich, etwa 3 Stunden später nach der Geburt haben sie mich bereits mobilisiert im Rollstuhl gesetzt und dann auf die Neo übergefahren. Das war damals im Kinderspital noch in einem anderen Gebäude gewesen. Und sie sind zuerst eigentlich auf die Neo intensiv gekommen, nicht weil es ihnen so schlecht geht oder gegangen ist, ja, sondern einfach als Vorsichtsmassnahme die ersten paar Tage. Und eben die Neo intensiv, muss ich vielleicht noch ergänzen, die hat natürlich mehr Interventionsmöglichkeiten, eben wie zum Beispiel die Beatmung, wo halt sehr früh geborene Kinder häufig noch brauchen. Ja, haben sie zum Glück aber nicht gebraucht gehabt. Und ja, ich bin dann in dem Rollstuhl gsi und übergebracht worden und es ist schon sehr emotional gsi und eben, man ist auch nicht so ganz bei sich selber, gell, so nach der Geburt. Man hat auch noch die Schmerzmittel, ich mag mich schon auch noch erinnern, man hat irgendetwas Morphinartiges im Tropf gehabt und man ist schon, ja, es hat einem dann schon so ein bisschen hin und her genommen und ich mag mich erinnern, ich bin als erster Moment bin ich verschrocken und es hat mich so ein bisschen emotional aufgewühlt und dachte, nein, weil meine 1 und 2 Kinder sind an einer Wand gewesen, in dem Raum, wo, ich weiss es nicht mehr, ich schätze jetzt mal, 6 Frühgeborene in diesem Zimmer gewesen sind. Und das andere Mädchen war auf der anderen Seite. Gewesen. Ich so, nein, jetzt sind die so weit auseinander. Und das hat mich dann gerade irgendwie so aufgewühlt gehabt und haben sie mich ein bisschen beruhigen. Und ja, und dann haben wir dann aber nach können bei allen Kindern zugehen eben, und auch das Händchen reinheben und die ersten Berührungen haben stattgefunden. Und das Känguru ist bei mir dann zwar noch nicht der Fall gewesen. Das war vielleicht dein Vorteil gewesen, dass du im Bett gelegen bist, weil ich im Rollstuhl war.
Ja.
Und mir hat man sie nicht können dazugeben und ich wäre nicht fit gewesen, um jetzt hier in den Lehnstuhl überliegen.
Nein.
Und sie haben immer gesagt, okay, Känguru macht man dann, wenn du nachher wirklich auch kannst, 1 Stunde liegen.
Ja.
Sonst ist es zu viel Stress für die Kinder, wenn die so hin und her kommen. Und da bin ich wie noch nicht in der Lage gewesen, jetzt mich da nochmal umzulagern und alles. Dann bin ich einfach am Sitzen gewesen. Und ich mag mich dann erinnern, ich glaube, mein Mann hat dann eigentlich dann als erstes Känguru und bei mir ist es dann einen Tag später gewesen. So am zweiten Tag dann, wo ich dann natürlich auch Kind auf dem Bauch gehabt habe, auf der Brust gehabt habe und gespürt habe und durfte in diese Verbindung gehen. Und also ich bin wirklich, mir stellt das Haar zu Berge, wenn ich daran denke. Und ich bin einfach so unendlich dankbar, so massiv dankbar. Die Leute, die dort arbeiten, das ist, also, da fehlen mir wirklich die Worte. Ich habe immer gesagt, das ist wie ein Bienenhäuschen. Mit so fleissigen Arbeiterinnen, die einfach mit so viel Präzision und Herzblut irgendwie ihren Job machen und die Kinder versorgen. Unsere Kinder versorgen, die wir nicht können und nicht können, wo ich nicht als Makel war, sondern einfach, weil die Situation so ist, oder? Und weil die einfach die medizinische Unterstützung und die Sicherheit leisten und letztlich das Überleben von diesen Kindern leisten.
Ja. Sie tun es absichern, genau.
Ja.
Was hier noch wichtig ist, gell, es ist ja nicht einfach nur da ein kleines Baby, sondern an diesem Baby hängen noch sehr viele Kabel.
Ja, genau. Ja, erklären vielleicht mal, ein bisschen, was das alles kann sein. Ja. Wenn wir auch mal das Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wie das aussehen kann, was das heisst.
Ich habe ja vorher gesagt, wegen dem Schnaufen, dass das so wichtig ist und die Lungenreifung. Also ist es auch so, dass Beatmung ganz wichtig ist. Mhm. Entweder wird das Kind intubiert, entweder hat es ein Schläuchchen, über das wird Atmung gewährleistet, oder es hat das sogenannte CPAP, was eine Atemunterstützung ist. Das Kind kann dann selber schnaufen, es kriegt einfach ein bisschen Hilfe. Mhm. Dann gibt es noch den Flow. Das ist Sauerstoff, der zugeführt wird, dass es sicher zu dieser guten, zureichenden Sauerstoffsättigung kommt.
Das Nasenvelo, haben Sie da bei uns dem gesagt?
Nasenvelo, genau, richtig.
Das ist eigentlich nur so ein Schleichchen, das bei den Nasenlöchli
ja, genau.
Leicht reingeht, aber nicht wie eben beim Intubieren, wo nicht hinten runter in die Lunge geht, sondern es gibt einfach ein bisschen eine Erleichterung.
Dann die Ernährung wird natürlich gewährleistet. Die Kinder haben eine Sonde. Wenn sie dann ein bisschen älter sind, können sie dann von so einem Wattestäbchen Muttermilch bekommen und daran suckeln und später kommt der Schoppen oder, wenn das die Mutter möchte, auch die Brust.
Mhm.
Was auch ganz wichtig ist, ist der Wärmehaushalt. Die Frühgeborenen, die Neonaten können ihre Temperatur nicht halten, sie würden sofort auskühlen. Also sind sie in einem Inkubator. Ältere Neugeborene kommen in ein Wärmebett, wo auch wieder eingestellt wird. Und später, wenn sie das auch gut können, kommen sie in ein reguläres Bett, respektive es wird keine Wärme mehr zugeführt.
Mhm.
Je nachdem wird auch noch Blaulicht benötigt, wenn es zum Beispiel einen hohen Bilirubinwert hat, also wenn es Gelbsucht hat. Was auch noch dazu kommt, wenn zum Beispiel das Kind einen Infekt hat, kriegt es eine zusätzliche Leitung mit Medikament. Und somit wird die Atmung überwacht, es wird die Sauerstoffsättigung überwacht, aber auch die Atemfrequenz. Es wird auch die Herzfrequenz überwacht und das Kind wird auch regelmäßig umgelagert, die sogenannte Rundumlagerung.
Mhm.
Was ganz speziell ist, je nach Alter von dem Kindli gibt es die eine oder die andere Art, je nachdem, die Massnahme wird angepasst auf den Zustand vom Kind.
Mhm. Ja, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, wo du nachher sonst in der Physio später manchmal kennenlernst, oder die Folgen von dieser Lagerung. Weil die Köpfe und der Köpfe, das ist ja alles nur so weich. Und da muss man schauen, dass das richtig wächst, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt.
Ja, genau. Also das ist ja so. Die Beatmung macht ja, ist nicht einfach so, dass das da brav da liegt und die Kinder bewegen sich nicht. Wir wissen es, oder? Die haben ganz besondere Fähigkeiten, an diesen Schläuchchen zu ziehen und sich selber die Sonde zu ziehen oder den CPAP mal ein bisschen verschieben. Genau, also das wird ja auch befestigt. Sie haben so Käppchen an und so bestimmte Befestigungspunkte. Das tut am Anfang ein bisschen gefürchtig aussehen, aber man weiss, dass das für später, das wächst sich aus. Es braucht Zeit, aber ja, es wächst sich aus. Auf jeden Fall. Mhm. Was ich eben da auch noch wichtig finde, jetzt, wo du das noch gesagt hast, eben, du bist im Rollstuhl gewesen und hast nicht gerade dann können kängurren. Ich habe es auch als Vorteil empfunden, ich liege ja schon im Bett, dann kann ich meine Kinder haben, aber ich habe im Fall, glaube 3 Tage gebraucht, bis ich aus dem Bett rausgekommen bin.
Ja, ich habe nur gesagt, nur auf das bezogen ist der Vorteil, dass ich habe auch nachher länger gebraucht. Ich habe, bis ich dann letztlich, man wird ja in alles dann eingebunden, also die Eltern dürfen und vor allem eben auch der Papi, also mein Mann hat zuerst die Pflegeroutine, wie wir es genannt haben, vom Kind gemacht, wo er gewickelt hat, die Sonde, was ist jetzt das, einfach die Sonde?
Sondennahrung?
Nein, nicht so, also Pulsmesser, weißt du, die am Füßchen gewechselt und was war noch bei der Routine? Ja, Fiebermessen natürlich, das ist mehrmals am Tag bei den Frühgeborenen, Temperaturmessen, nicht Fiebermessen, auch Temperaturmessen, ist mehrmals am Tag. Das hat er dann zuerst gemacht, weil ich mir einfach die ersten, ich glaube erst am dritten oder am vierten Tag wirklich zutraut haben, dann im Stehen können handeln und auch das Kind in dem Sinn anlüpfen. Klar, du hast es natürlich schon immer im Inkubator und im Ding reingemacht, aber es ist für mich einfach noch nicht gegangen. Aber man muss da vielleicht auch sagen, das muss natürlich nicht bei jeder Sektion so sein. Bei der Mehrlingssektion hat man, und je nachdem, wie schnell es muss gehen, hat man auch ein bisschen eine andere Naht, und also, beziehungsweise ich habe sicher eine tiefere Naht gehabt, eine grössere in den unteren Schichten, als bei einem Einling, und entsprechend braucht das halt auch mehr Heilung und das schränkt einem dann auch mehr ein. Aber ja, das ist halt sehr individuell. Darum ist es eben, darum ist es so, so wichtig, dass der Papi da kann die Mami entlasten und unterstützen. Ja, und da werden wirklich die Väter gebraucht und beim Känguru.
Die Papi haben so eine wichtige Rolle, du sagst es. Also die Zeit auf der Abteilung, auf der Station. Mein Mann hat einfach ja, fitte Beine gehabt. Er konnte stehen und springen und ich überhaupt nicht. Und was du sagst, ich meine, du musst stehen können zum Pflegerunde machen und vergiss es, ich bin so lange gesessen. Ich habe das auch vom Kreislauf her, auch noch Wochen später, habe ich schon gemerkt, dass also, fit ist anders. Aber ich habe, weisst, hey, wenn du denkst, oder wir haben beide hier eine Sektion gehabt und ich mag mich noch erinnern, eben, ich konnte nicht mal richtig aufstehen, ich habe auch selber noch Kabel gehabt und gleichzeitig ist geschaut worden, weil ich den Wunsch geäußert habe, dass ich stillen möchte, dass ich einen Milcheinschuss bekomme. Ich mag mich erinnern, wo dann der gekommen ist. Meine Güte. Also da passiert ja viel mit dem Körper und irgendwie, jetzt kommen, was du vorher auch gesagt hast, gell, es kommen Sachen auf dich zu, über die habe ich mir nie Gedanken gemacht, obwohl ich jetzt eine Fachperson bin und ich bin auch mit dem Ablauf in so einem Spital auch wirklich bekannt, aber wenn du dann als Mami dort bist, vergiss es, das geht irgendwie mit den Hormonen und alles. Also ich habe müssen schauen, dass ich irgendwie selber heile. Ich habe müssen schauen, dass ich von den Schmerzen her irgendwie, ja, dass das okay ist. Dass ich Milch produzieren kann, das ist mir total wichtig gewesen, weil ich gewusst habe, ich möchte gerne stillen, wenn es möglich ist, aber auch nicht auf Biegen und Brechen. Das habe ich auch mir selber versprochen, dass ich mir da nicht den Druck mache. Ich habe es schon schwierig gefunden, dass ich es in Anführungszeichen nur bis in die 30. Woche geschafft habe, schwanger zu bleiben. Dann habe ich wollen, dass ich wenigstens Milch produzieren kann, wenn ich schon nicht auf die Station kann laufen kann. Also weißt du, ich weiss, wir kommen noch zu dem. Also bei mir ist wirklich viel abgelaufen und ich bin so froh gewesen, habe ich mich auf meinen Mann verlassen. Er hat geschaut, er hat gemacht, er hat mir erzählt, er hat mir Bilder gezeigt. Er hat mir immer wieder Fotos geschickt von unseren Kindern und die habe ich immer angeschaut beim Abpumpen im Fall. Und ich bin so rührselig geworden, Elian. Ich bin noch nie so nah am Wasser gebaut gewesen,
Zeit. Muss ich fragen, hast du nicht können bei den Kindern abpumpen? Wie war das beim Setting bei euch?
Also bei mir, am Anfang nicht.
Wir haben, also auf der Neo-Intensiv, die ersten, eben, es sind nur 2-3 Tage gewesen, nachher sind die Kinder bei uns in die andere Abteilung gekommen, aber auf der Intermediate Care haben wir, ist es so eingerichtet gewesen, dass ich eigentlich da fahrbare Pumpen hatte und du bist neben deinem Kind gesessen zum Abpumpen und das ist natürlich dann schon nochmal hilfreicher, Aber ja, meine Güte, das Pumpen, also.
Eine Story für sich.
Also ich will dem nicht hinten rein. Es ist eben, man will es ja machen und man will es gut machen und jeder Tropfen zählt, weil, das möchte ich da auch erwähnen, wie wichtig halt Muttermilch ist in diesen frühen Wochen oder gerade bei Frühgeborenen. Und was es bei uns noch gehabt hat, wir haben noch eine kurze Zeit, ich glaube, es waren wirklich nur die ersten paar Tage, noch von einer Milchbank. Das ist wie eine Blutreserve. Bank gewesen. Von dem haben wir noch profitieren. Also da gibt es Spendermütter und die natürlich nach entsprechender Prüfung und Behandlung und so weiter wird dann die Milch der Frühgeborenen und vor allem der Frühstgeborenen. Also da geht es dann wirklich auch um Priorität und Verfügbarkeiten, auch gerade im Spital, oder? Aber das kommt dann denen zu gut.
Genau, das ist bei uns auch so gewesen.
Also das ist auch beeindruckend, finde ich,
Total. Und eben, also, um deine Frage beantworten, unsere zwei sind zuerst auf der Intensivneo gewesen. Dann ist es dem Zwilling A nach 24 Stunden so gut gegangen, dass er in Anführungszeichen am besten gegangen ist von der Station und er hat können wechseln und hat Platz gemacht für ein anderes Kindchen, das der Intensivplatz gebraucht hat. Mhm. Und so viel dazu, bei meinen Kindern sind dann ein Sittli sogar in verschiedenen Räumen gewesen.
Ja, ja, ja.
Mega trennen. Da habe ich dann im Verlauf gedacht, oh mein Gott, das Bonding, oh nein. Und
ja, dann man ist ja so emotional in dem Moment, oder?
Völlig,
aber zum Glück
völlig,
bist du
völlig.
Und dein Mann rum gewesen. Also dann, ja.
Ja, 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 es hat vieles relativiert und es hat zum Beispiel auch geholfen, den Milchspenderreflex auszulösen und das Emotionale und das ein bisschen rührselig sein, das gehört dazu, das muss so sein. Mhm. Das hat die Natur so eingerichtet, dass unser Körper dann auch so kann funktionieren. Und das hat mich extrem beeindruckt, weil ich meine, die Sektion ist einfach gekommen, das ist jetzt so gewesen. Ich habe Blasensprung gehabt, ich habe Wehen gehabt, nicht mehr aufhaltbar und dann der Kaiserschnitt und eigentlich 3 Tage später, glaube ich, könnte es nicht beschwören, hat mein Körper Milch produzieren. Mhm. Und das habe ich extrem toll gefunden. Und dann wirklich, wie du sagst, jeder Tropfen ist für mich ein Sieg gewesen, weisst du. Ja. Ich hatte so Freude gehabt, hey, look, Körper, du kannst das, du schaffst das. Und dann bin ich auch wirklich nicht mehr so streng mit mir gewesen, sondern ja, es ist jetzt so, du hast bis zu dieser Woche deine Kinder drin behalten, wo, by the way, nicht wirklich jemand daran geglaubt hätte, dass es so weit kann kommen in dieser Schwangerschaft. Und alles andere ist für mich dann das hat so seinen Sinn und das hat seinen Zweck und das ist gut. Und ich bin auch, wie du sagst, so froh gewesen, dass mein Mann rum war. Und auch wie bei dir, die Pflegenden, die haben einfach eine unglaubliche, hervorragende Arbeit geleistet. Wirklich. Unglaublich toll. Ja. Und ich bin unterstützt worden, mit dem Milch abpumpen, dass ich einen Rhythmus habe, dass ich auf der Station, eben wenn es mir gut genug gegangen ist, habe ich auch auf der Station können abpumpen. Ich rede jetzt so von der ersten Woche.
Ja.
Nach einer Woche bin ich genug fit gewesen, bin dann auch ausgetreten und habe heim können.
Ja.
Respektive habe ich dann auch auf der Station können pumpen. Es hat sogar ein Pumpzimmer gegeben.
Ja.
Ich habe dann eine Pump gespendet gehabt, die hat den gleichen Rhythmus gehabt wie ich.
Okay.
Und auch wie du, die ganze Pflegerunde, habe ich dann auch so peu à peu gelernt, einfach wie es mir gegangen ist. Weil eben das Stehen, das hat mich schon noch lange limitiert. Sondieren habe ich dann neben dem Bettli im Sitzen gemacht und die Pflegerunde habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich gesagt, ich muss absitzen.
Ja.
Und dann bin ich einfach langsam an das angeführt worden. Ich habe mit meinen Händen schon gewusst, wie das geht, aber eben mit Kreislauf und meine Kraft haben mich limitiert. Und es fällt mir jetzt gerade im Fall auch noch ein, ich arbeite ja auch auf einer Neo seit bald 10 Jahren und ich erlebe ab und zu Frauen, die wenige Stunden nach einer schweren Geburt, sei das jetzt eine vaginale oder ein Kaiserschnitt, dass sie sich auf die Neo kämpfen, weil sie ihre Kinder sehen wollen. Und ich sehe es ihnen an, ui, jetzt verreist ihnen dann gerade der Kreislauf und dann hole ich auch das nächste Beste, um sie anzulegen. Und da denke ich immer wieder, weißt, wir Mütter, wir sind dann schon unglaublich an den Grenzen von unseren Kräften und hinüber. Das ist schon auch etwas, was ich immer wieder beobachtet habe, was ich auch an mir beobachtet habe, dass ich ganz irrationale Sachen würde machen, aber dann gefunden habe, jetzt, nein, das geht jetzt nicht. Schau zu dir, dass es dir gut geht und dann.
Du sagst etwas Wichtiges. Man muss wirklich mit seinen Kräften hier haushalten. Ich habe es vorher schon einmal bei deinen Schilderungen gedacht, oder? Du findest dich denn da in deiner Rolle zurecht. Es geht ums Känguruen, es geht ums Sondieren, um Milch abpumpen und so weiter. Also ich meine, mir war im Fall keine Minute langweilig gewesen. Es ist dann nichts mit entspannt Wochenbett. Das ist ja auch häufig auch sonst daheim nicht. Heutzutage haben die Eltern immer das Gefühl, sie müssen, was weiß ich nicht, was schon alles machen im Wochenbett. Aber das Wochenbett auf der frühgeborenen Abteilung ist schon nochmal eine andere Liga. Und also, eben, immer beschäftigt gewesen. Immer. Immer. Und wirklich müssen schauen, okay, jetzt gehen wir rasch raus essen. Jetzt gehen wir mal kurz rasch noch spazieren. Also mein Mann und ich. Und, und wir haben mit der Drilling, gell, ich habe es in der Geburtsfolge schon gesagt, ich habe ja gewusst, dass es Frühgeborene werden und ich habe mich auf die Situation einstellen und ich habe auch gewusst, dann aus Austausch und Gespräch und mit Fachpersonen, dass ich dass es einfach auch meinen Mann braucht und er hat das grosse Glück gehabt, dass es möglich war, dass er unbezahlten Urlaub genommen hat, um wirklich uns eigentlich die ersten 3 Monate auf der Neo plus dann auch daheim natürlich begleiten. Und so sind wir immer das Zweite gsi. Und anders wäre es auch, also ich wüsste, Also da merke ich gerade, da komme ich gerade Puls über, oder? Wenn, von wegen schlechtem Gefühl und schlechtem Gewissen. Weil wenn ich mir vorstelle, also zwei Kinder auf die Brust legen ist noch gegangen, aber drei Frühgeborene auf eine Brust, das geht wie nicht. Und dass ich mich dann da hätte die ganze Zeit müssen zerteilen. Und so war es immer 2-1 gewesen beim Känguru und er hat mich da können unterstützen. Und das hat mir dann das Herz zerrissen, wenn ich so mich so hätte ich müssen aufteilen. Aber ich weiss, ich bin mit Trilling sicher nicht die Norm, aber ja, einfach so, das ist halt einfach etwas zum, ja, so als Beispiel, wie einem das emotional halt wirklich herausfordert. Es gibt dann eigentlich nichts mehr anders im Aussen. Wir sind in das Spital gefahren, wir haben eine halbe Stunde Weg gehabt, was für uns okay war. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten in so Wohnhäuser rund ums Spital, Persi-Wohnungen oder da die Ronald-McDonald-Häuser gibt es, glaube ich, noch heissen die so, gell?
Richtig.
Irgendwie näher zu wohnen für Leute, die wo weiter weg sind oder wenn du auch das Pech hast, dass dein Frühgeborene aufgrund von einer, ja, aufgrund von der Belegungssituation 3 Stunden irgendwo in eine andere Stadt muss geflogen werden, oder? Also das gibt es ja leider auch alles und das ist dann nochmal erschwerend. Also da haben wir, glaube ich, das Glück gehabt, beide, dass wir relativ nah gewesen sind und wenigstens heim können und sich dort, naja, ausruhen. Eben, also, du stehst zwar nicht dann, aber du pumpst ab, bringst die Milch wieder mit. Also, das war auch nichts mit durchschlafen, auch von der Brüste her nicht, das ist gar nicht gegangen. Du hast eigentlich quasi einen Stillrhythmus, aber ohne Kind halt, oder? Du bist am Abpumpen. Yeah. Und dann bringst du die Milch am nächsten Tag ins Spital. Bei uns ist die dann in die sogenannte Milchküche gegangen. Ich habe das echt lustig gefunden. Die Milchküche hat dann aufgeteilt die Milch auf die entsprechenden Portionen, weil ja alles genau taktet war, damit die Kinder wirklich wachsen nach Schema, damit sie immer genug Milch zu sich nehmen. Und gerade nach der Geburt, oder wenn die Kinder noch schwach sind, mögen sie halt häufig gar nicht so viel trinken selber. Sie müssen sie auch zuerst lernen. Und je früher in der Schwangerschaftswoche, umso schwieriger ist das. Und dann haben sie auch eine Sonde. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind, einfach als Beispiel, du gehst mit einem Fläschchen deine abpumpte Muttermilch und es schläft nachher ein und dann wird einfach die restliche Milch aufgezogen mit der Spritze und dann kannst du es vielleicht aufs Känguru nehmen und dann kann man das noch per Sonde dann auch geben. Und ich finde das eben auch noch etwas Schönes, dass man da trotzdem auch sein Kind kann füttern kann, auch wenn es vielleicht noch über die Sonde manchmal nötig ist. Also man wird wirklich in alles mit einbezogen, was nur irgendwie geht.
Ja, kann ich absolut so bestätigen, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Und wie du sagst, oh, das nächtliche Pumpen.
Ach, ja.
wir beide schütteln schon den Kopf. Nein, also nochmal.
Es vermisst niemand nachher, wenn er nicht mehr muss, aber nein, man macht es halt.
Ja, also das ist auch, ehrlich gesagt, es war auch so ein Ding gewesen. Ich bin in eine Aktivität hineingekommen, ich war wirksam gewesen, oder? Ich konnte etwas dazu beitragen, dass es meinen Kindern besser geht.
Absolut.
Und dann kommt bei mir einfach noch das ganze medizinische Wissen, oder was du vorher gesagt hast. Ich meine, Muttermilch ist einfach Gold wert. Es gibt auch x Studien dazu, die habe ich auch alle kennt. Und wie du sagst, es gibt eine Milchbank, es gibt eine Milchküche und man weiss, dass das einfach etwas Gutes ist fürs Kind. Und das hat mir dann auch wahnsinnig gut getan. Dass dann ich mit meinem Körper die Fähigkeit konnte leisten. Wirklich im Fall. Also nicht leisten im Sinn von, hey, was für eine super Zahl, ich bin jetzt keine Milchkuh gewesen. Überhaupt nicht. Ich habe einfach, da hat es im Fall jemand anderes gehabt, der auch auf der Deo ist. Die hat unglaubliche Mengen
können. Ja, das sind dann eben die wenn sie Führung haben, nach gewissen Testungen, dann vielleicht ihre Milch noch spenden können. Und die braucht es auch.
Ja.
Das ist super, dass es gibt.
Und ich habe dann, weisst du, ich bin mit meinen kleinen Gläschen gekommen am Anfang. Die kleinen. Und dann bin ich zu den mittelgroßen gekommen. Bin ich auch ganz stolz drauf. Und das eben, wie ich es auch sage, gell, ich habe dann auch so einen Stolz können empfinden. Wow, es geht, es funktioniert, es läuft im wahrsten Sinn vom Wort und ich sehe meine Kinder gedeihen und ich habe Pflegerunde übernehmen. Ich habe, wie du auch, das Pendeln zwischen daheim und Neo, das ist 9 Wochen lang so getaktet gsi, oder? Mit dem Unterschied, dass eben mein Wochenbett nicht ein Bett ist gewesen, sondern von dem Tag, wo ich austreten bin aus dem Spital, ab dann bin ich 2-mal, manchmal 3-mal in die Neo gegangen.
Ja. Und ja, wir sind einfach den ganzen Tag dort gewesen, ja.
Ja. Also, ja. Mir hat das gut am Mittag heim zu gehen. Es war sowieso noch Visite gewesen. Dann habe ich das genutzt zum Pumpen. Ja. Habe mich dort, glaube ich, heim, habe etwas gegessen, angelegen, pumpt und bin wieder gegangen bis zu oben. Ja. Mein Mann hat keine Ferien dann eingezogen. Er hat einfach frei gehabt für die Geburt.
Ja.
Und dann hat er seinen Vaterschaftsurlaub, in Anführungszeichen Urlaub, hat er dann genommen gehabt, wo wir die Kinder heimgenommen haben, wo wir beide daheim haben.
Ja, also das, glaube ich, ist aber auch eine Empfehlung, oder? Wenn die Zeit natürlich begrenzt ist, dass man wirklich gut überlegt, wann nimmt der Mann die Zeit, oder wenn wir jetzt einfach von diesen 2 Wochen ausgehen. Ich meine, bei uns hat es ja damals noch nicht einmal die 2 Wochen gegeben. Wie gesagt, jo, man hat die Ferien und Unbezahlten genommen und Gott sei Dank einen verständigen Chef gehabt.
Du sagst noch etwas ganz Wichtiges. Es ist ein Politikum, das Fass machen wir nicht auf. Wenn denn die Eltern, weißt, vom Arbeitgeber her, was jetzt hier vom Gesetz her gewährleistet wird, sag ich mal, und auch für die Frauen, weißt, für das gibt es zum Glück jetzt auch Gesetze, für das gibt es auch Regelungen und für das wird das jetzt auch in den Spitälern entsprechend umgesetzt und da kann man sich auch informieren. Also das sind auch wiederum Fachpersonen, die man kann fragen, arbeitsrechtlich.
Also du meinst vor allem, wann beginnt der Mutterschaftsurlaub, gell?
Zum Beispiel.
Also eben auch wieder der Urlaub, wo man das Wort, schön in Anführungs- und Schlusszeichen stehen.
Unbedingt.
Aber ja, aber das, eben, lasst euch da gut informieren, oder? Und meines Wissens, mein letzter Stand ist, wenn ein Kind länger als 2 Wochen auf der Neo oder im Spital muss bleiben, dann gilt es erst, wird erst gezählt ab dem Zeitpunkt, wo es dann nachher daheim ist. Wenn es nur ein paar Tage ist, wo es länger muss bleiben, dann wird das nicht aufgerechnet, oder? Aber jetzt in einem Fall wie bei uns oder bei mir jetzt, wo es 8 Wochen gewesen sind, dass es dann eigentlich erst zählt, wenn man heimkommt. Ja.
Ja, genau.
Gut, aber das machen wir jetzt wieder zu. Wir sind da, Politik ist ein zu grosses Fässchen,
genau.
Gell?
Genau.
Ja, aber wenn wir schon vom Heimgehen sprechen, oder? Also, wann kann man denn die Kinder heimnehmen, oder? Und ich glaube, da gibt es im Grunde so ein paar Kriterien. Und eins hast du vorher schon erwähnt, wo sie amigs unterstützt werden. Das eine ist, wenn die Kinder mit der Zeit selber können ihre Wärme behalten, ihre Körperwärme regulieren und nicht mehr irgendwie mit einem Wärmebettchen sind. Das hängt natürlich damit zusammen, wenn sie eben auch genug ernährt sind, genug Fettmassen am Körper haben, dann können sie ihre eigene Wärme halten.
Das Nächste, was wichtig ist, dass sie keine Sauerstoffabfall machen, also dass Sauerstoffsättigung stabil ist für einen gewissen Wert und aber auch was das Herz angeht, also keine Bradi- oder Tachykardie, das heisst, das Herz darf nicht zu langsam oder nicht zu schnell schlagen. Und was auch ganz wichtig ist, was du gesagt hast, oder ist die sogenannte Trinkmenge selbstständig erreichen. Sei das an der Flasche oder an der Brust. Und das Kind kann sich selbstständig melden, dass es jetzt Hunger hat. Die sogenannte Wunschköstigkeit, das ist auch ein Kriterium. Dass das Kind kann sagen, ja, jetzt Hunger, ich will essen und dann kann es auch die ganze Menge trinken.
Sich bemerkbar machen letztlich. Und dass es brüllt und nicht wie eben ein Frühgeborenes, was gerade auf die Welt kommt, quasi eigentlich seinen Hunger verschlaft, oder? Uns haben es damals auch so erklärt, oder? Kinder müssen auch überhaupt genug Kraft haben, um ihre Nahrungsmenge zu trinken, weil das Trinken ist auch anstrengend, oder? Und wenn man beim Trinken mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt, dann braucht es halt eben dann die gesunde Ernährung. Und darum, das wird ja dann über die Woche eigentlich immer geübt, dass ein Kind kann trinken. Das wird ja auch genau eben protokolliert und überwacht. Und ich mag mich erinnern, als wir heimgegangen sind, hat es geheißen, das ist ein Sechstel vom Körpergewicht, was das Kind eigentlich muss können am Tag selbstständig trinken. Und wenn man natürlich schöppeln kann, kann man sich daran gut orientieren. Finde ich noch irgendwie, habe ich noch spannend gefunden, dass er so zu wissen ist, hat das jetzt geholfen. Und das Gewicht selber, man wird immer gefragt, ja, wie schwer muss es denn sein? Und das Gewicht selber ist ja nicht unbedingt das Kriterium. Das heisst nicht, aber eine Gewichtsgrenze von 2,3, 2,5, 2,8 Kilo dürfen wir ein Kind heimnehmen dann. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Ich habe zweimal rund 2,5 Kilo gehabt beim Heimnehmen. Mhm. Und unsere Kleinste, die auch bei der Geburt schon die leichteste war, und die ist dann auch 3-4 Tage später heimgekommen. Auch nicht wegen dem Gewicht, sondern weil sie halt eben noch mal einen Abfall gemacht hat. Und die haben wir dann mit 2 Kilo heimbekommen.
Ja.
Und das ist natürlich ein schon, also wirklich 2 Hämpfeli voll.
Mhm.
Und das ist, ja, das ist schon eine Herausforderung. Und was ich auch krass gefunden habe, ist bei uns so, wir sind dann irgendwie so, irgendwann bist du so ein bisschen eingegroovet auf dieser Abteilung und es läuft und es ist irgendwie, ja, man macht und tut und funktioniert und dann heisst es plötzlich so, ja, so morgen oder spätestens übermorgen könnt ihr den Kind heimnehmen, wir so Kinnladen runter, so, was? Schock! Und natürlich schaffst du auf das Ziel hin und du planst auf das, aber wenn du es dann so hörst, und es ist dann schon irgendwie so ein bisschen ohne Vorankündigung bei unserem Fall, man so denkt, was? Nein! Oder man hat eben sich eingeruft in diesem Stationsleben, aber dann gerade so der Wechsel auf Heine und dann gerade nur 3, gut, bis uns war es dann noch 2 und 1 gewesen, dann haben wir es dann auch noch ein bisschen organisieren, wie wir das machen, aber das ist dann schon nochmal wieder eine grosse Umstellung gewesen. Und bei euch ist es, glaube ich, auch ein bisschen so gewesen, oder?
Also bei uns war es ein Gespräch gewesen, allwöchentlich mit dem Neo-Chefarzt hier. Und dann hat er uns gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es betrifft je ein Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir mit der schlechten zuerst an. Und dann hat er gesagt, oh, ja, mein Zwilling B muss operiert werden. Er hat ein Listenbrüchli. Und dann bin ich eigentlich schon so recht down gewesen. So ein kleines Baby unter 2 Kilo. Vollnarkose. Und dann habe ich gefunden, also jetzt geht es eh nicht mehr gut. Und dann sagt er uns, ja, aber wenn sie wollen, können sie morgen den Zwilling auch mit heimnehmen. Und ich, ja, genau, ich so, nein. Habe ich gesagt, nein. Weil ich gefunden habe, das schaffe ich immer.
Ja, so aus dieser sicheren Bubble, oder? Also das ist ja auch irgendwie eine sichere Bubble. Habe ich ja vorher gesagt, wenn ich so dankbar bin. Es ist ja, ich bin dankbar, absolut, gewesen, dass da etwas geleistet werden kann, was ich nicht leisten kann, weil ich die Überwachung nicht habe. Und dann plötzlich kommst du aus dieser sicheren Bubble und musst Vertrauen finden, dann das selber zu übernehmen.
Ich behaupte ja, Zwilling A hat das irgendwie gehört, gespürt, in Anführungszeichen. Und hat dann natürlich gerade noch mal geklingelt. Also hat er einen Alarm gemacht und dann hätte er halt noch mal 3 Tage länger bleiben.
Ja.
Und es ist für mich so weit okay gewesen, weil operiert worden ist im Zwilling B in einem anderen Spital. Und, also weisst du, auch da, gell, ach, der Transport von Spital A zu Spital B und dann wieder zurück. Also ich bin auf Kohle gewesen. Das ist ganz ein ekliges Gefühl gewesen. Also,
ja, verstehe ich.
Ja, also das ist gut gegangen. Es ist easy. Also, yeah. Ich sage das jetzt so, nachträglich.
Nachträglich, aber genau. Aber im Moment ist es extrem emotional. Hey. Also, wir haben die Listenbrüchli ja auch gehabt. Und wir sind dann irgendwie ein paar Wochen daheim gewesen. Und dann haben wir nachher auch noch mal dürfen mit unseren Kindern wieder einrücken mit Listenbrüchli. Und das ist so, ich sage jetzt Brüchli, gell? Sage ich nur, weil es wirklich so klein ist. Aber Listenbrüchli, das ist eine häufige Komplikation oder etwas, was es noch häufig gibt, halt bei Frühgeborenen. Ja. Aber mich aber nachher noch.
Genau, einfach wegen ihrer Anatomie, die sie haben. Aber das erzählt man ja dann auch, wenn es denn so weit ist. Ich meine, die müssen einmal festdrücken und dann kann das, muss aber nicht, zu einem Listenbruch kommen. Was ich auch noch, aber wir kommen ja auch noch dazu. Was ich da noch gemerkt habe, ist, wenn so, ich sage jetzt mal, Krisen entstanden sind, habe ich noch schwierig gefunden, die Information an meine Angehörigen. Und je nachdem, wie es mir gegangen ist, habe ich im Fall das an meinen Mann delegiert. Weil ich gesagt habe, ich kann jetzt die Person nicht noch emotional auffangen. Ich möchte meine Energie haushalten und habe dann auch gesagt, ja, das delegiere ich jetzt an ihn. Und er tut da erzählen.
Du meinst, dass er mit deinen Angehörigen und so kommuniziert hat, oder?
Ja. Mit den Grosseltern, mit Gotti Göttis, genau. Wo ich gefunden habe, ich will die Emotionen nicht auch noch spüren und auch noch
mittragen.
Bin ich ganz ehrlich im Fall. Vielleicht bin ich auf andere, ich weiß es nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, vielleicht habe ich Kaltschnäuzung oder als Räf gegolten, ich weiß es nicht.
Nein, hör auf. Also wenn, dann wir, weil uns ist das im Fall, uns ist das geraten worden und wir haben das im Fall sehr durchgezogen. Also weißt, wir haben, wirklich unsere Bubble gehabt und klar, unsere Geschwister und Grosseltern sind mal auf die Neo gekommen, besuchen, aber ansonsten haben wir wirklich uns um uns gekümmert und ja, wir haben den anderen gesagt, was wir brauchen und wo sie uns können unterstützen können. Und ja, das ist dann wirklich so um praktisch pragmatische Sachen gegangen, dann nachher auch beim Heimkommen, gell, dass man sich hat lassen kochen, dass man sich hat lassen versorgen, dass man wirklich die Leute um das gebeten hat. Und wir haben sie auch schon im Vornherein, wenn wir es ja gewusst haben mit der Frühgeburtlichkeit, darum beten, dass man uns da einfach in Ruhe lässt. Und das ist zum Glück auch respektiert worden. Ja. Und dass wir dann sagen, wenn wir ready sind, um jetzt da Psyche empfangen etc. Ja, das kann man ja nicht sagen und verständnisvoll erklären. Und ich finde, da dürfen wir keine Scham haben. Also da geht es wirklich jetzt nicht um die Befindlichkeiten von den anderen Angehörigen, sondern was ihr braucht, um können für euch und euer Kind schauen und da sein, das ist das Wichtigste in diesen Wochen. Das ist eine Ausnahmesituation, einfach um das einfach nochmal zu sagen, als Wort.
Und im Fall egal, ob es deinen Kindern in Anführungszeichen gut geht, weißt, es ist einfach eine Ausnahme.
Ah ja, ja, also ich meine, wir haben jetzt keine, wie soll ich sagen, also uns ist jetzt da relativ gut gegangen, wir haben keine Diagnosen gehabt, abgesehen von der Listbrüche dann später, aber wir haben keine Komplikationen gehabt, wo irgendwie unsere Kinder ein gesundheitliches Risiko, ein akutes gehabt hätten. Sie haben jetzt einfach in Anführungs- und Schlusszeichen nur müssen wachsen.
So ist es auch bei uns mit Zwilling A gewesen. Er hat ja nach 6 Wochen heim können. Putzt und gestriegelt, habe ich immer gesagt. Und dann bin ich die letzten 3 Wochen mit einem Neugeborenen, gell, mit einem kleinen Frühchen im Tragtuch, auf Neo pilgert, am Morgen, am Mittag wieder heim, am Nachmittag wieder an und zu oben wieder heim. Und habe ihn im Tragtuch gehabt, weil ich gefunden habe, den Zwillingswagen benutze ich erst, wenn ich beide Babys drin habe.
Ja, aber es war ja sicher auch angenehmer gewesen mit dem Kleinen. So gross war es ja
dann auch noch nicht, gewesen,
mit dem Tragtuch zu haben. Jetzt haben wir ja schon öfter mal angedeutet, was ist, wenn man daheim ankommt mit seinem Kind oder mit seinen mehreren Kindern. Und das ist nochmal eine riesige Umstellung, emotional, oder? Aus dieser sicheren Neobubble dann daheim ein Vertrauen zu gewinnen. Und es ist ganz normal, dass man da einfach eine erhöhte Vorsicht auch noch hat und dass das Zeit braucht. Ich glaube, es gibt im Grunde, sagen ja die Ärzte, ja, wenn es einem Kind heimlässt, oder? Und wenn keine Diagnosen bestehen, wo man jetzt irgendwie zusätzliche Unterstützung braucht, dann sagen ja die Ärzte eigentlich, es ist ein gesundes Kind, oder? Es gibt, in dem Sinne, sie sind auf der sicheren Seite. Aber mit dem, was man halt emotional in seinem Rucksack hat, aufgrund von der Geburt, je nachdem, wie die gelaufen ist und von der Neozeit, ist man halt einfach vorsichtiger. Und ein paar Sachen, die man vielleicht auch wirklich im Praktischen dann anders macht, ist, man tut zum Beispiel Fläschli und Nuki und all die Sachen mehr sterilisieren, wo man vielleicht bei einem Termingeborenen sagt, nein, das ist nicht nötig. Je nachdem schafft man noch ein bisschen mehr mit Ernährungsprotokoll und so in der Versorgung. Wir haben jetzt das zum Beispiel gemacht, du nicht, aber wir haben auch mit diesen 3 Kindern und einfach, uns hat das ein gutes Gefühl gegeben, dass wir den Überblick haben. Das ist dann individuell, aber ich glaube, es braucht halt einfach auch viel Unterstützung dann, dass man wirklich schaut, was man braucht, sei es durch Fachpersonen, wo man seine Unsicherheiten kann anschauen kann, durch die Hebammen, Psych, Kinderärzte und die praktische Unterstützung im Alltag, wo einem sicher auch die Angehörigen unterstützen können, mit zum Beispiel eben sich bekochen lassen oder Sachen abnehmen lassen.
Also was ich da auch noch mehr angeeignet haben, mir zukommen lassen haben, ist, dass die Spitex gekommen ist, einmal in der Woche.
Ja.
Einfach genau, den Haushalt mehr helfen abnehmen.
Ja, das ist etwas, wo man auch dann, muss man mit der Versicherung und den Ärzten anschauen, dass man da auch noch ein bisschen etwas dran gezahlt bekommt. Wir haben schon eine Haushaltshilfe gehabt und wir haben dann zum Beispiel einen Beitrag an das bekommen. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Aber eben, es ist nicht so viel, wo man da an Hilfe bekommt. Manchmal weniger als man könnte brauchen, aber unbedingt sich darum kümmern und schauen, was gibt es für Möglichkeiten, halt auch spezifisch am Wohnort, wo man lebt. Wir haben vorher auch immer wieder mal das Thema Folgen, Diagnosen und so erwähnt, oder? Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was so in der Allgemeinheit umgeistert. Früher haben das erhöhtes Risiko für verschiedenste Spätfolgen. Ich glaube, das ist jetzt schwierig, dass wir da im Detail darauf eingehen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Studien. Es gibt Langzeitstudien, oder wo Zusammenhänge finden zwischen gewissen Erkrankungen oder Lerneinschränkungen und Ähnlichem. Aber man muss da das immer auch ein bisschen mit Vorsicht geniessen, weil die Langzeitstudien, die aussagen, wie es jemandem mit 30 geht, die sind vor 30 Jahren gemacht worden. Und die Versorgung auf einer Neo-Abteilung vor 30 oder 40 Jahren ist natürlich nicht mehr die gleiche wie jetzt. Also da gibt es massive Unterschiede. Ich meine, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass man früher auch generell, wenn ein Kind im Spital war, hat man so Besuchszeiten gehabt, oder? Das war noch nicht so mit Känguruen und dieser ganzen Nähe. Und wenn das natürlich fehlt, dann hat das schon einen Einfluss auf die Psyche des Kindes und auf die ganze Entwicklung.
Es gibt zum Beispiel heute auch Spital- und Neonatologie, die so ein Rooming-In haben, ja, wo die Eltern so eine Transition können machen zwischen Neo und daheim. Also da hat die Forschung natürlich auch Fortschritte gemacht, wo sie auf die Nachsorge eingehen. Und ich denke, auch was du sagst, oder mit diesen Spätfolgen, es kommt darauf an, was das Kind für einen Start gehabt hat, wie der Verlauf ist. Und das sprengt jetzt hier den Rahmen. Was wir beide auch noch erfahren haben, ist die emotionale Verarbeitung von uns Eltern von dieser Zeit, oder? Und da bist ja du die Fachperson. Du hast jetzt, wie ich auch, wir sind jetzt auf beiden Seiten gestanden, oder? Wir sind selber Betroffene gewesen und haben auch Eltern betreut, begleitet, du behandelt, wo die Zeit sehr schwer erlebt haben und auch sehr lange Mühe gehabt haben mit Verarbeiten. Ich habe selber ja gesagt, hey, ich habe es nicht geschafft, so und so Schwangerschaftswochen zu erreichen, oder dass ich Sorge gehabt habe, ob ich meine Kinder versorgen kann mit genügend Muttermilch. Also das sind schon auch Themen, wo ich denke, die dir auch begegnet sind in deinem Beruf.
Auf jeden Fall. Ja, das sind so die Ansprüche, die man dann hat an sich, an seine Schwangerschaft, an seine Mutterrolle, an die Art und Weise von der Geburt. Ja. Für mich persönlich, und das habe ich auch schon in einer anderen Folge erwähnt, wo es um die Geburt gegangen ist, gell, mit der Drilling, habe ich halt mit dem ersten Ultraschall, wo man gesehen hat, dass es Drilling wird, habe ich einfach gewusst, bei mir wird alles anders sein. Ich hatte auch das grosse Glück gehabt, dass ich eine Freundin aus dem Studium hatte, die vor mir, ein paar Jahre vor mir, Drilling bekommen hat. Und da habe ich dann schon einiges gewusst. Darum, Wissen hilft halt immer ein Stück weit. Und ich habe dann halt gerade gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gewusst, ich werde wahrscheinlich hospitalisiert sein vor der Geburt. Kann gut sein, dass ich einige Wochen dort bin. Ist so gewesen. Ich habe gewusst, es gibt eine Frühgeburt und so weiter. Wenn man das weiss, ist es natürlich hilfreich, sich darauf vorzubereiten, so eine Neo mal besuchen zu gehen. Es gibt ja auch sonst, auch bei einem Einling gibt es Schwangerschaftsdiagnosen, wo man einfach weiss, da wird es eine Frühgeburt geben oder da wird die Schwangerschaft nicht so lange können sein, oder? Und dass man sich dann schon mal mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das ist dann hilfreich, weil dann kommt nicht alles so überraschend und es können nicht alles so Knall auf Fall. Aber die meisten, denke ich mal, eben, die trifft's eben völlig unerwartet. Man kann das nicht voraussehen. Und dann kommt die ganze emotionale Verarbeitung halt erst nach dem Ereignis. Bei mir war es eben so eine Vorverarbeitung gewesen. Und als ich drin war, natürlich musste ich dann auch noch verarbeiten. Und es war immer noch heavy gewesen. Aber ich habe halt nicht so die traumatischen Komponenten gehabt, zum Glück. Und die kann es halt geben, wenn es einem total überraschend trifft. Und darum, also unbedingt für die Mamis und auch die Väter, auch für die Väter kann es traumatisch sein, sich so hilflos zu fühlen gegenüber Frau und Kind. Also es ist so wichtig, dass beide Elternteile das können aufarbeiten und verarbeiten. Und da gibt es natürlich die ersten Punkte zum Ansetzen mit den Fachpersonen vor Ort, oder dass man da wirklich offen sein darf, wenn es einem nicht gut geht. Und die können einem dann unterstützen und schauen, wo kann man Hilfe bekommen. Und dann gibt es natürlich auch noch Organisationen, wie Frühchen- und Neokinder Schweiz, gell, Karin, wo du auch mitschaffst.
Mhm, genau. Das ist eine Organisation von einer Mami, die das aus dem Boden gestampft hat, die selber betroffen ist, dass sie auch ein ehemals Frühchenmami ist. Und sie hat das jetzt hier in der Schweiz aufgebaut. Es sind einerseits Fachpersonen drin, also Kinderärzte, Neoärzte, Pflegende, Musiktherapeuten und auch Physios übrigens. Kinderphysios sind dort auch noch dabei. Und ich bin jetzt so ein bisschen in einer Doppelrolle. Einerseits als Fachperson, aber ich bin auch in der Peer-Gruppe dabei. Mhm. Das bedeutet, dass ich auch als ehemaliges Frühchenmami andere Frühcheneltern, die überrumpelt sind in dieser Situation, mit ihnen reden kann. Mhm. Wir machen zum Beispiel Neopsych, dass wir abmachen. Zu gewissen Daten gehen wir in die Spital, auf die Station und dann fragen wir, wer mag sich austauschen und dann hören wir diesen Eltern zu, die jetzt gerade auf der Neo sind. Mhm. Und auch da sind genau die Ängste, die wir gerade vorher angesprochen haben, von diesen Spätfolgen. Oh, wie sieht es denn aus mit der Regulation, mit dem Schlaf? Wie ist es mit dem Essen? Wie ist es mit schulischen Leistungen? Und hey, alle fragen mich dann auch, wie geht es denn deinen Kindern heute?
Mhm.
Und ich habe dann immer mit einem Lächeln sagen, es geht ihnen sehr gut. Mhm.
Ja, ich glaube, da haben wir beide grosses Glück gehabt, dass eben unsere Kinder jetzt, abgesehen von Leistenbrüchen, nicht mit weiteren Diagnosen, mit schwerwiegenden Diagnosen zu kämpfen haben, sondern, ich erwähne es jetzt nochmal in Anführungs- und Schlusszeichen, nur noch müssen wachsen und reifen. Und dann ist aufgrund von der heutigen medizinischen Unterstützungsmöglichkeiten von Frühgeborenen ist ja wirklich ein normgerechtes Wachsen und Entwickeln nachher möglich.
Genau. Und darum finde ich die Elterngruppe, weisst, so wichtig, dass die Peer-Eltern sich treffen können, weil mir persönlich hat das damals vor 15 Jahren so gut getan. Das erste Sommerfest, wo Neopflegende organisiert haben, und dann haben wir ganz viele andere Neokinder, die grösser älter sind, gesehen, wie die übers Feld springen und lachen und gicksen und essen und umleeren von Gläsern und so. Einfach normale Kinder.
Normal.
Ja. Hey, das hat so gut getan.
Ja, gell, und ich habe natürlich das Glück gehabt von meiner Peer-Group eben durch meine Freundin, also das ist, die Erfahrungen dann zu haben. Und natürlich, ich weiss eben, es gibt auch Leute, wo es nicht so läuft, aber man orientiert sich ja dann wie auch an dem, wo einem Hoffnung gibt, und genau so soll es ja auch sein.
Auch bei den Eltern, die jetzt mit einer Diagnose konfrontiert sind, auch da gibt es Peers, weisst, auch da gibt es andere, wo das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches, und das tut so gut, sich austauschen, weil du bist nicht allein. Es sind andere da, die das erlebt haben. Und das ist auch eine von unseren Visionen, warum wir auch den Podcast machen. Wir wollen einander vernetzen, wir wollen zusammenbringen und halt auch signalisieren und zeigen, hey, du bist nicht allein.
Auf jeden Fall, ja. Bei diversen Themen. Es geht darum, einfach zu merken, es geht nicht nur mir so, sondern ganz vielen. Und Austausch hilft. Was verbindet und unterstützt. Und damit kommen wir doch zu unseren goldigen drei, oder? Was meinst du?
Perfekt, ich fange gerade an mit dem ersten. Es sind herausfordernde Zeiten für die ganze Familie. Nehmt euch Zeit, euer Kind zu begleiten. Seht das auf der Neo und später daheim geht zum Fall weiter. Es braucht ganz viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt, damit ihr euch könnt lernen zurechtfinden.
Dann komme ich zum zweiten Punkt. Holt euch Unterstützung. Und zwar in den verschiedensten Bereichen. Sei das durch Angehörige, die euch im Alltag versorgen können und in dieser herausfordernden Situation unterstützen, indem sie euch zum Beispiel das Kochen abnehmen. Oder sucht euch fachkundige Personen als Unterstützer. Und zwar Hebammen, Stillberaterinnen oder geht zum Kinderarzt, zur Psychologin, zur Physio. Und auch zu weiteren Personen, je nach Bedarf, je nachdem, was ihr braucht, wo ihr Unterstützung möchtet nutzen. Vernetzt euch gut, zum Beispiel mit Betroffenen und auch Fachpersonen wie eben von der Organisation Frühchen- und Neokinderschweiz.
Das Dritte ist, als Eltern sind ihr ein Team. Es braucht euch beide. Es braucht eine Mami und einen Papi, wo beide wichtig sind für das Bonding und den gesamten Alltag und Familiengestaltung. Bitte vergesst eure Selbstfürsorge nicht. Das ist ein Ausnahmezustand. Habt euch Sorge.
Wunderbar. Danke, Karin.
Danke, Elion. Dann bleibt uns nichts anderes, als uns verabschieden. Schön ist es. Danke vielmals für den Austausch.
Ich danke dir für den Austausch. Sehr schön, wertvoll. Merci. Tschüss, Karin.
Tschüss, Elion.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.